Spurensuche. Wege aus dem Trauma. Ich bin Timo, Berater, Coach und jemand, der selbst lange gesucht hat. In diesem Podcast folge ich den Spuren, die ADHS und Trauma im Leben hinterlassen. Nicht aus der Vogelperspektive, sondern von innen. Mit allem, was dazugehört. Den Umwegen, den Mustern, den Momenten, die man erst Jahrzehnte später versteht. Willkommen bei Spurensuche. Es gibt Momente im Leben, die sich anfühlen wie eine Art von Ankunft. Man hat gekämpft, man hat durchgehalten, man hat Wege gefunden, wo keine waren. Und dann, irgendwann, steht man da. Mit einem Ergebnis, das schwarz auf weiß beweist, es hat funktioniert. Ich hatte so einen Moment. Promotion. Summa cum laude. Der bestmögliche Abschluss. Ich hatte aber auch eine 3,6 im Abitur. Ich habe angefangen, Soziologie zu studieren, sogenannte Social Science, dann Lehramt Physik, dann Diplom Physik. Alles eigentlich ohne eine einzige bestandene Klausur. Parallel dazu, aber auch schon vorher während der Schulzeit, habe ich in Baumärkten gearbeitet, um mir mein Leben und später auch mein Studium zu finanzieren. Und dann stand ich da, mit dem höchsten akademischen Abschluss, den man erreichen kann. Aber was danach kam, hatte ich überhaupt nicht erwartet. In dieser Folge spreche ich mit dem, der in diesem Moment stand. Stolz, erleichtert, aber auch vollkommen ahnungslos, was als nächstes passieren würde. Wie hat sich das angefühlt? In dem Moment. Unglaublich. Und das meine ich wirklich wörtlich. Ich konnte es kaum glauben. Eigentlich glaube ich das selbst heute noch nicht wirklich. Summa cum laude. Das hatte ich mir nie wirklich vorgestellt. Vor allen Dingen nicht nach der Schulzeit und nach den vielen Studiengängen. Ich wollte einfach fertig werden, einen wirklich guten Abschluss machen. Und dann kam das.
Du warst stolz.
Ja, aber das war mehr als stolz. Das war Bestätigung. Und zwar Bestätigung von außen. Der Beweis, dass ich doch was kann. Dass all die Umwege nicht bedeutet haben, dass ich es irgendwie nicht drauf haben würde.
Und dann hast du dich angefangen zu bewerben.
Ja, Pharmaunternehmen, Forschungseinrichtungen, aber auch Stellen an der Uni. 20, vielleicht auch 30 Bewerbungen in der ersten Runde.
Was ist passiert?
Fast nichts. Standardabsagen. Eigentlich meistens gar keine Rückmeldung oder Rückmeldung nach 2 Jahren. Der häufigste Grund, fehlende Berufserfahrung. Ich hatte zwar gerade insgesamt 5 Jahre, also Diplomarbeit plus Doktorarbeit, Forschung auf höchstem Niveau abgeschlossen. Aber das galt nicht als eine Art von Berufserfahrung.
Und die Uni, gab es da die Möglichkeit, irgendwie dort zu bleiben?
Die war da. Mein Professor hat das auch unterstützt. Wir haben sogar eine Juniorprofessur angestrebt, haben Anträge gestellt und den ganzen bürokratischen Weg gemacht. Aber ohne, dass ich eine Postdoc-Zeit im Ausland antreten würde, war das kaum realistisch. Und das wären mindestens 2 Jahre im Ausland gewesen.
Und das war keine Option?
Nein, das stand nie zur Debatte. Wir waren mitten im Hausbau oder in der Planung des Hausbaus. Meine Frau stand kurz vor der Verbeamtung als Lehrerin, hatte schon lange einen Job als angestellte Lehrerin. Und das war keine abstrakte Frage, das war eine ganz konkrete Entscheidung. Und für mich selbst war das auch immer klar. Die Verbeamtung meiner Frau war wichtiger. Punkt. Es ist einfach ein viel wichtigerer Job.
Haben andere das verstanden?
Nee. Das hat niemand verstanden. Mein Professor nicht, aber auch vor allen Dingen Personalverantwortliche auf Jobmessen nicht. Alle haben dann gefragt, ja, warum kommt denn ihre Frau nicht einfach mit? Sie können doch nach Frankreich gehen, können da mal 2 Jahre verbringen. Ihre Frau geht da in eine Schule und kommt dann einfach wieder. Als wäre so eine Verbeamtung, der Aufbau ihres Lebens, eine Kleinigkeit, die man eben einfach mal verschiebt.
Und dann kam das Angebot.
Ja, es war weniger ein Angebot. Es war einfach, dass ich mich darüber ausgelassen habe, wie schwierig es doch ist, einen Job zu finden. Und das habe ich einer anderen Dozentin, mit der ich auch zusammengearbeitet habe, erzählt. Und die hat mir dann erzählt, dass ihr Mann eine Softwarefirma hat und ich da mal vorbeischauen sollte. Ich bin dann auch dahin gefahren, einfach mal, um vorbeizuschauen. Und während des Gesprächs oder vorher war mir eigentlich nicht wirklich bewusst, dass es ein Vorstellungsgespräch war. Und am Ende des Gesprächs hatte ich dann plötzlich ein Jobangebot.
Sozusagen der Spatz in der Hand.
Ja, es war der Spatz in der Hand. Ich habe ja nichts anderes gefunden. Also habe ich dann ja gesagt.
Wie war der Anfang?
Die ersten Monate waren okay, wenn nicht sogar auch wirklich gut. Ich war zum einen froh, dass ich überhaupt was gefunden hatte. Ich habe endlich eine Struktur gehabt, endlich einen Gehalt und eine Richtung. Ich war auch so ein bisschen back to the roots, wieder in der IT. Das habe ich früher als Jugendlicher eben auch sehr gern gemacht und war da insgesamt eigentlich auch ganz zufrieden mit.
Und nach 6 Monaten?
Naja, nach ein paar Monaten, eigentlich schon fast früher, haben dann die Risse angefangen. Die Software, die wir verkaufen sollten, war einfach zu teuer. Gerade in dem Bereich, wo wir unterwegs waren, gerade im akademischen Bereich, da wird jeder Cent 5-mal umgedreht, um zu schauen, ob es da nicht eine günstigere Lösung gibt. Es wird ja immer das sogenannte wirtschaftlichste Angebot genommen. Dementsprechend war es so, dass wir in Kundengesprächen reihenweise Absagen bekommen haben. Nicht, weil irgendwie die Software zu schlecht gewesen wäre, sondern einfach, weil der Preis nicht stimmte. Das war nicht möglich für akademische Institute. Und wenn sie dann aber doch mal verkauft wurde, für meistens sehr, sehr wenig Geld, damit sie überhaupt wegging, hat der Vertrieb Dinge versprochen, die die Software überhaupt gar nicht leisten konnte.
Und du warst derjenige, der das dem Kunden dann erklären musste?
Ja, ich war der Implementierer. Ich stand dann beim Kunden mit Software, die nicht das konnte, was vorher versprochen wurde. Und die Wut der Kunden hat sich dann an mir entladen. Für Dinge, die ich selbst nicht entschieden hatte.
Wie haben deine Kreativität und deine Ideen da hineingepasst?
Wie man sich das denken kann, überhaupt nicht. Die Technik hinter der Software, neben der Tatsache, dass es viel zu teuer war, war völlig veraltet. Das basierte auf Techniken von vor 10 Jahren, was im IT-Bereich quasi fast astronomische Zeiträume sind. Selbst wenn ich auf Messen war, wo ich neue Techniken lernen konnte, Workshops mitgemacht habe, konnte ich das überhaupt nicht einsetzen, weil die Software dafür überhaupt nicht fähig gewesen war. Eigene Ideen waren zusätzlich auch nicht erwünscht. Wir waren Anhängsel eines großen Softwareherstellers. Also wir waren der Implementierungspartner und der große Softwarehersteller, der hat sich die interessantesten Projekte selbst genommen und hat dann die kleinen Dinge eher an uns überlassen.
Wie lange hast du das ausgehalten?
Länger, als ich eigentlich sollte. Ich habe dann aus dem Job heraus nochmal 80 Bewerbungen geschrieben, wirklich 80, und bin 79 Mal abgelehnt worden.
Aber einmal nicht?
Ja, bei einer Softwareberatungsfirma in Frankfurt. Ich habe dann einen Bewerbungstag mitgemacht, der war in München, weil die Firma 2 Standorte hatte, also konnte ich mir quasi auch ausrechnen, dass ich auch mal nach München hätte fahren müssen. Und das war kein klassischer Bewerbungstag mit vielen Bewerbern, sondern da wurde sich jeweils immer nur um einen gekümmert, also in dem Fall um mich. Man hat dann so einen ganzen Tag mitgemacht und am Ende des Tages hieß es dann ja oder nein, was ich prinzipiell immer noch eine sehr, sehr gute Sache finde, dass halt nicht irgendwo was hinausgezögert wird. Und am Ende hätte das auch gepasst. Aber jetzt kommt das große Aber. Die Konditionen waren insgesamt schlechter. Es gab weniger Grundgehalt als das Gehalt, was ich bereits hatte. Es gab zwar höhere Incentives, also Prämien, aber diese waren in den ersten Jahren kaum zu erreichen. Und es wäre zusätzlich auch noch jeden Tag 1 Stunde Fahrt hin, 1 zurück gewesen. Und keine festen Arbeitszeiten, sondern sogenannte Vertrauensarbeitszeit. Das heißt halt in Beratungsfirmen meistens so um die 60 bis 80 Stunden pro Woche.
Du hast trotzdem deinem Vorgesetzten gesagt, dass du gehst.
Ja, und er hat dann alles versucht, als er ist außer allen Wolken gefallen, weil er das nicht gecheckt hatte, wie unzufrieden ich gewesen war. Und er hat auch alles versucht, um mich zu halten. Ich habe dann ein Fortbildungsbudget bekommen, kleinere Incentives, aber keine wirkliche echte Veränderung. Die Vorgesetzten waren konfliktscheu. Der Abteilungsleiter war eine völlige Fehlbesetzung, sowohl menschlich als auch vom Wissen her. Und alle wussten das. Nur hat es keiner angesprochen.
Also bist du geblieben?
Ja, ich bin geblieben. Aber es wurde nicht besser.
Dann war da noch die Messe. In Verona.
Ja.
Was ist dort passiert?
Es war eine Kollegin. Wir standen zusammen am Stand. Und sie hat mich einfach frei rausgefragt, ganz direkt, ohne irgendeine große Einleitung. Warum bist du eigentlich mit deinem Abschluss hier?
Warum machst du nicht mehr?
Und wie hat sich das angefühlt? Ich würde sagen zerrissen. Ich war innerlich wirklich komplett zerrissen. Einerseits hatte ich nach all den Niederlagen endlich was. Einen Job, ein Gehalt, eine Struktur. Aber andererseits hat diese Frage was in mir berührt, das schon lange auch in mir geschwelt hatte. Diese Frage, die ich mir selbst nicht gestellt hatte, weil ich keine Antwort darauf wollte.
Welche Frage?
Wie konnte das passieren, dass ich mit einem Doktortitel auf einer Messe stehe und versuche, Software zu verkaufen? Wie ist das mein Leben geworden?
Und was hast du nach außen hin geantwortet?
Ich glaube, ich habe einfach nur gelacht und dann ganz schnell das Thema gewechselt. Was mein früheres Ich da gerade beschrieben hat, ist ein Muster, das viele Menschen mit ADHS kennen und das selten so klar sichtbar wird wie in dem Moment auf dieser Messe. Das ADHS-Gehirn funktioniert in bestimmten Umgebungen absolut herausragend. Da, wo Neuheit gefragt ist, da, wo ungewöhnliche Verbindungen entstehen, wo es keinen vorgezeichneten Weg gibt. Die Promotion hat das bewiesen. 5 Jahre Forschung, ein Thema, das Ausdauer verlangt und ein Ergebnis, das für sich selbst spricht. Das Problem ist dann das danach. Denn die Welt bewertet nicht nur das Ergebnis. Die Welt bewertet den Weg. Die Abiturnote mit 19. Die Lücken im Lebenslauf. Die Studienwechsel. Und ein ADHS-Gehirn produziert eben viele, viele Umwege. Auch dann, wenn es am Ende ankommt. Besonders dann. In einem Vorstellungsgespräch hat mir mal jemand ins Gesicht gesagt, mit dem Abischnitt kann Ihr Doktor ja nichts wert sein. Ich habe diesen Satz lang in mir herumgetragen. Er hat sich in etwas eingenistet, das schon da war. Das Gefühl, dass die eigene Art zu denken, zu leben, zu funktionieren falsch ist. Zu viel Umweg, zu wenig Linie, zu schwer einzuordnen. Was dabei passiert, ist neurobiologisch erklärbar. Wenn ein Mensch mit ADHS wiederholt erlebt, dass seine Art zu sein auf Ablehnung stößt, nicht weil es mangelnde Leistungen gibt, einfach wegen mangelnder Linearität, dann entsteht etwas, das weit über Enttäuschung hinausgeht. Es entsteht eine tiefe Überzeugung. Ich passe nicht. Ich bin zu kompliziert. Ich muss mich verbiegen, um zu funktionieren. Das ist der Punkt, wo ADHS und Trauma sich berühren. Trauma entsteht nicht nur durch große Erschütterungen. Trauma entsteht auch durch das wiederholte Erleben einer einzigen Botschaft. So wie du bist, reicht es nicht. Und wenn diese Botschaft oft genug kommt, in Vorstellungsgesprächen, in Absageschreiben, aus dem Blick von Kollegen, die nicht verstehen, warum man mit einem Doktortitel Software-Demos macht, dann beginnt man irgendwann selbst daran zu glauben. Man lacht auf einer Messe in Verona und wechselt das Thema. Weil die Wahrheit einfach zu groß ist, um sie stehen zu lassen. Was kam nach Verona? Eine Weile noch das Gleiche. Ich bin geblieben. Ich hatte ja auch keine bessere Option. Das hatte ich mir bewiesen. 80 Bewerbungen. Eine einzige Zusage mit schlechteren Konditionen. Also bin ich geblieben und habe gehofft, dass sich es irgendwie ändert.
Hat es sich denn geändert?
Nein, es wurde eigentlich eher noch schlimmer oder noch schlechter. Ich stand noch mehr im Fokus bei den Kunden, wenn Dinge nicht so klappten, wie vorher der Vertrieb es versprochen hatte. Projekte wurden abgebrochen und ich wurde dafür verantwortlich gemacht. Die Einschränkungen wurden insgesamt nicht weniger und ich wurde auch nicht stiller, ich wurde unruhiger. Dieser Kopf, der immer Möglichkeiten sieht, immer neue Wege, immer Verbesserungspotenzial, der findet in der Umgebung, die alles beim Alten lassen will, haben wir doch schon immer so gemacht, da findet der keinen Ausgang.
Und dann kam die Sendung,
ja, Höhle der Löwen. Ich saß abends vor dem Fernseher und habe Gründer gesehen, die ihre Ideen präsentierten. Menschen, die was aufgebaut haben oder aufgebaut hatten aus einer eigenen Idee heraus. Und plötzlich, das war kein langer Denkprozess, das war ein Moment, da dachte ich, hey, naja, das könnte ich doch auch.
Deine Frau hat das anders gesehen.
Zuerst ja, sie hat versucht, mich davon abzubringen. Und ich verstehe das vollkommen, ich verstehe es auch heute noch. Wir hatten ein Haus, eine Familie, Verpflichtung. Selbstständigkeit ist kein sicherer Weg. Sie hat das gesehen, was ich in dem Moment nicht sehen wollte.
Aber sie hat dich trotzdem unterstützt.
Ja, sie hat irgendwann gesagt, ich unterstütze dich, weil ich will, dass du glücklicher bist.
Und das war kein kleiner Satz. Das war ein riesengroßes Geschenk. Und dann hast du gegründet.
Ja, eigene Software, eigene Richtung, eigene Entscheidungen. Zum ersten Mal seit der Promotion das Gefühl, ich kann hier wirklich ich sein.
Hat es funktioniert?
Naja, es hat sich anders entwickelt, als ich dachte. Viel schwieriger, viel chaotischer. Aber, und das ist vielleicht das Wichtigste, es war das erste Mal, dass das Chaos mein eigenes Chaos war. Nicht das Chaos von jemand anderem, dem ich ausgeliefert war. Ich möchte an dieser Stelle aus dem Gespräch heraustreten. Wir kommen in der nächsten Folge nochmal zurück. Wenn du das kennst, dieses Gefühl, mit einem Ergebnis dazustehen, auf das du stolz bist und trotzdem nicht zu passen. Wenn du weißt, wie es ist, immer wieder neu zu erklären, wer du bist und was du kannst. Wenn du den Spatz in der Hand gewählt hast, weil du nichts anderes gefunden hast und dann jeden Morgen aufgestanden bist und gewusst hast, das hier bin ich ich. Dann weißt du auch, wie schwer es ist, in diesem Moment weiterzumachen. Aber hier ist, was ich dir mitgeben möchte an dieser Stelle. Die Entscheidung, die mein früheres Ich in dieser Erschöpfung getroffen hat, den sicheren Job zu wählen, zu bleiben, das Thema auf der Messe zu wechseln, das waren keine Niederlagen, das war Überleben. Das war ein Mensch, der mit den Mitteln funktioniert hat, die ihm zur Verfügung standen. Und irgendwann, in einem Wohnzimmer vor einem Fernseher, durch eine Frage einer Kollegin, durch den Satz einer Frau, die sagt, ich will, dass du glücklicher bist, entsteht etwas Neues. Manchmal kommt der Wendepunkt nicht als großer dramatischer Moment. Manchmal kommt er leise. Und man erkennt ihn erst später als das, was er war. Der erste Schritt aus einem Muster heraus sieht selten heroisch aus. Er sieht meistens aus wie eine Entscheidung, die man trifft, obwohl man nicht genau weiß, wohin sie führt. Aber das ist genug. Und das reicht. Bevor ich mich verabschiede, ein kurzer Hinweis auf mein Buch. Es heißt Herzschlag im Nebel. Ist eigentlich ein Kinderbuch, aber auch für Erwachsene, denke ich, sehr sinnvoll zu lesen. Es erzählt von einem 10-jährigen Kind, das Muster erlebt, die es nicht benennen kann. Das Mechanismen spürt, die es nicht versteht. Das sich seinen Weg bahnt durch eine Welt, die sich manchmal wie Nebel anfühlt. Dicht, undurchsichtig, ohne eine klare Richtung. Und es ist eine Geschichte, aber es ist auch meine Geschichte. Und alles, was ich hier im Podcast erzähle, die Muster, die Schutzreaktion, die langen Umwege, die finden sich dort wieder. Nur durch die Augen eines Kindes. Herzschlag im Nebel ist bei Amazon erhältlich und den Link dazu findest du in den Shownotes. Wie es hier weitergeht, also wie ging es mit der Selbstständigkeit weiter, darum geht es in der nächsten Folge. Was bedeutet Selbstständigkeit, wenn man ADHS hat? Was kostet Freiheit? Und warum ist der Ausweg manchmal eine neue Sackgasse, bevor er wirklich ein Ausweg wird? Also, bis dann! Das war Spurensuche, Wege aus dem Trauma. Wenn du selbst auf Spurensuche bist, in deiner Geschichte, mit deinen Mustern, dann komm wieder. Jede zweite Woche gibt's eine neue Folge. Und wenn diese Folge etwas in dir angestoßen hat, teile sie mit jemandem, dem sie helfen könnte. Also, bis zum nächsten Mal und mach's gut.